Nachgefragt. Herzlich willkommen, Frank Wielitsch. Frank Wielitsch, Journalist, Autor, Kulturredakteur bei der TLZ, heute Redakteur und Blattmacher bei der Mediengruppe Thüringen. Viele Hörer kennen Sie auch durch Ihre langjährige Kolumne. Herr Thieme, wo sind Sie? Welche regelmäßig in der TLZ veröffentlicht wurde. Wie lange kennen Sie Herr Thieme und haben Sie schon silberne Hochzeit?
Also ich muss vielleicht erstmal erklären, dass Thomas Thieme ein Schauspieler ist, der in Weimar geboren ist, dann eine Zeit lang an verschiedenen Theatern in der DDR gearbeitet hat, dann in den Westen gegangen ist und dann richtig Furore gemacht hat, an allen großsprachigen deutschen Theaterbühnen aufgetreten ist. Und ich habe ihn erst kennengelernt, als er nach der Wende wieder zurückgekommen ist, natürlich nach Weimar, in seine Geburtsstadt. Dort spielte er dann viele Jahre den Faust am Nationaltheater und ich hatte damals das Glück, als ich ihn noch gar nicht kannte, mal zu treffen, zu interviewen. Und da hat sich gezeigt, dass wir irgendwie auf einem Level sind. Mich hat interessiert, wie er sich auf die Rolle, es waren damals noch die Proben, vorbereitet, was ein Schauspieler am Abend vor dem Auftritt macht, wie lange er am nächsten Tag schläft, wie er sich den Text merkt, ob er auch mal was vergessen hat und was passiert, wenn er auf der Bühne den Text vergisst und solche Dinge. Und da habe ich ihn regelmäßig angerufen auf dem Handy und immer gefragt, Herr Thieme, wo sind Sie, was machen Sie? Und daraus ist eine Interviewfolge entstanden, die seit 19 Jahren in der Zeitung läuft. Wir sind jetzt bei Folge 223. Also Sie können ja mal anfragen, es wäre eigentlich reif fürs Guinness-Buch der Rekorde.
Durch die Gespräche kam, nehme ich an, die Idee auf, Bücher mit den Gesprächen zu veröffentlichen. Thomas Thieme im Gespräch, ich Faust und ich Hoeneß Kohl. Wenn Sie zurückschauen, welche Gespräche oder welches Gespräch hat Sie besonders überrascht?
Also ich war eigentlich fast ständig überrascht, weil dieser Mann ist so umtriebig. Der ist inzwischen 71 Jahre alt. Als wir uns kennengelernt haben, vor 19 Jahren war er jünger als ich jetzt, viel jünger sogar. Also er hat mich deswegen überrascht, weil er sich dann plötzlich aus der Schweiz meldete, wo sie auf der Wiese den Tell gespielt haben, oder aus Leningrad, hätte ich fast gesagt, das heißt ja heute wieder St. Petersburg, wo sie den Film Der Untergang gedreht haben. Da habe ich ihn zum Beispiel gefragt, wieso fahren sie dann nach St. Petersburg, um Außenaufnahmen für den Film zu drehen. Da sagt er, naja, in den Randgebieten sieht es immer noch so aus wie in Berlin 1945. Und solche Antworten haben mich überrascht, ja. Oder wenn er wieder eine neue Rolle hatte und er hat zum Beispiel den Molière gespielt, 6,5 Stunden in Salzburg. Und da gab es natürlich auch Fragen, ja. Er spielte da alle Stücke von Molière, also alle Hauptrollen und musste zwischendurch, es gab 2 Pausen, immer eine ordentliche Portion Spaghetti essen, ja. Und alles solche Dinge. Ich würde sagen, das Überraschende ist eigentlich, dass wir uns nach 19 Jahren noch nie richtig gestritten haben. Er hat ja Hoeneß Kohl zum Beispiel gespielt, Uli Hoeneß und den Helmut Kohl, den Bundeskanzler, Ex. Das sind so Rollen von Machtmenschen, ja. Und das hat auch was mit seinem Charakter zu tun. Er ist auch, will nicht sagen cholerisch, aber manchmal aufbrausend, der kann wütend werden. Und das sieht man im Fernsehen, das sieht man auf der Theaterbühne, wo er richtig brüllt. Und mich wundert bis heute, dass er mich noch nie angebrüllt hat, ja. Also wir lieben uns inzwischen. Silberne Hochzeit ist, glaube ich, nach 25 Jahren, oder?
Ja, also Sie haben noch 6 Jahre vor sich.
Wir stehen kurz davor.
Ja, Ihr Biografie ist auch sehr interessant. Arbeitet und lebte in China und auch in Damaskus, was ja nun die Stadt nur ist. Was hat Sie da geprägt?
Ich muss dazu sagen, dass ich als Kind ja schon mal 3 Jahre in Moskau gelebt habe, weil mein Vater da an der DDR-Botschaft gearbeitet hat. Ja, was prägt einen, wenn man längere Zeit im Ausland lebt? Sowohl als Kind später auch, ich habe ja da Sprachunterricht gegeben und Landeskunde für Studenten, die also Deutsch gelernt haben in Damaskus und in Nanjing, Südchina. Es prägt einen, dass man im Ausland ein Fremder ist. für die dort Einheimischen. Und ich kann das manchmal überhaupt nicht verstehen, wenn hier ein dunkelhäutiger Mensch durch die Straße geht und alle den angucken. Da ist er der Fremde. Dort war ich der Fremde, weil ich keine Schlitzaugen hatte und weil ich andere Hautfarbe hatte für die Chinesen. Ja. Und da lernt man Toleranz, da lernt man auch Demut. Man muss ja fragen, man muss ja höflich sein und ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Also das mal über längere Zeit erlebt zu haben, das prägt mich auch beim Schreiben.
Weil Sie sagen, das lange mal erlebt zu haben, also diese Zeit im Ausland zu leben oder zu arbeiten. Es gibt ja in der Bundesrepublik die Möglichkeit für Jugendliche, die fertig sind mit ihrer Schule, ein FSJ zu machen oder ein Auslandsjahr. Finden Sie das wichtig, bevor man in die Berufswelt einsteigt, oder sagen Sie, Sie sollen erst Ihre Ausbildung machen und dann anfangen, die Welt zu entdecken?
Naja, ich würde sagen, nein, Sie sollen die Chance nutzen, erstmal ein Stück der Welt entdecken, weil das dann auch hilft, eine Ausbildung oder ein Studium dann zu bestehen, zu bewältigen. Nur es darf nicht dahingehend ausufern, dass man also jahrelang die Welt entdeckt und alles andere vor sich her schiebt. Dann wacht man eines Tages auf und merkt, huch, ich bin ja schon 30, aber ich habe mein Studium noch gar nicht angefangen, ja, und wollte eigentlich auch noch Kinder haben, Familie gründen. Gut, die Menschen werden, wenn sie vernünftig essen und sich bewegen, heutzutage älter. Aber man muss auch was dafür tun. Man muss auch für seine Bildung was tun. Aber ich sage nochmal, ich beneide alle jungen Leute, die erstmal reisen können, die Sprachen lernen. Das ist ja überhaupt sehr beliebt unter jungen Leuten. Kann ich auch nur befürworten. Es muss nicht immer Englisch sein. Es gibt viele andere, Spanisch oder Portugiesisch oder auch Chinesisch. Also, oder Russisch. Also wer heute Russisch lernt, der hat viel bessere Chancen als einer, der Englisch lernt.
Können Sie noch Russisch?
Na, немножко. Я не очень хорошо говорю по-русски.
Ich übersetze das nur ganz kurz. Sie können noch ein bisschen.
Genau.
Sie haben auch ein sehr bekanntes Buch herausgegeben, beziehungsweise es wurde veröffentlicht. Es gab dann noch ein zweites dazu. Das erste war Dinge, die wir vermissen werden. Dreiecksbadehose. Die Erika.
Schreibmaschine.
Ja, die Erika, die Schreibmaschine. Die Älteren von uns kennen das alles noch. Wie reagieren Jugendliche, wenn sie das Buch vorstellen? Müssen sie dazu viel erklären dann?
Ach, das glaube ich nicht. Wenn man einfach erzählt, wie man damit umgegangen ist, also wie so eine Schreibmaschine funktioniert hat oder nicht funktioniert, dass die Typen abgefallen sind, dass man das Band wechseln musste und dann dreckige Finger kriegte. Und dann gab es Tipp-Ex, wenn man einen Fehler gemacht hatte, musste man eigentlich wieder neu anfangen. Ja, man konnte ja nicht wie am Computer wieder löschen und so. Also wenn ich das einfach erzähle, was mir da alles passiert ist, auch an Missgeschicken, ja, da muss man gar nichts mehr erklären. Das erklärt sich von selbst. Und dann sagen die nur, oder die fangen an, mich zu bedauern und sagen, ach, hatte der aber ein schweres Leben. Haben wir nicht so empfunden. Aber ich finde es heute manchmal schwer, wenn ich merke, wie die alle digital unterwegs sind und ich irgendwann eine App runterladen soll und weiß gar nicht, was das ist. Ne?
Wie sieht für Sie ein Arbeitstag aus?
Oh, das ist schwer zu sagen, weil was ist Arbeit? Ich habe ja eine Arbeit, mit der ich Geld verdiene, die mir leider auch noch Spaß macht. Sofern ich schreiben kann, auch Texte redigieren, gucken, was so an Nachrichten im Umlauf ist, ja, bei den Agenturen, das macht auch Spaß. Es macht bloß keinen Spaß, wenn man das 8-9 Stunden am Stück machen muss am Computer und nicht mehr aufsteht und nichts mehr von der Welt sieht. Aber ich habe ja da noch einen Zweitberuf, den ich mir selbst noch gewählt habe dazu, das ist das Schreiben, also Bücher schreiben, Kolumnen schreiben. Da fängt mein Arbeitstag eben schon 7:30 früh an und ich arbeite bis 10:30 erstmal für mich. Bin auch gerade im Homeoffice, dann wird die andere Technik hochgefahren und dann bin ich plötzlich im Redaktionssystem und kann mit meinen Kollegen kommunizieren. Wir machen da auch Videokonferenzen, ja, sowas können wir heute jetzt auch schon, haben wir gerade gelernt. Und sehen uns also auch bei der Arbeit, weil wir uns ja leider nicht mehr richtig live sehen können. Und das stört mich sehr. Also ich bin einer, der nicht den ganzen Tag in den Computer oder ins Handy starren kann. Das macht mich fertig. Ich möchte die Leute sehen, ich möchte riechen, ich möchte auch fühlen. Und ja, also ich bin immer noch fürs Analoge.
wenn Sie an einer neuen Idee arbeiten, wie muss Ihr Arbeitsplatz aussehen?
Das überlege ich mir nicht. Der gestaltet sich von selbst. Also sobald ich anfange, irgendwas aufzuschreiben, was zu suchen, Bücher aufzuschlagen, das bleibt ja alles liegen. Ich habe ja keine Putzfrau, die mir das dann wegräumt. Also Putzfrauen dürfen übrigens auch in der Redaktion nicht auf den Schreibtisch. Ja? Die dürfen also nicht die Technik anfassen, die dürfen nicht die Stifte, und wir schreiben ja immer noch auf Papier heutzutage, auch das kann ich noch, dürfen die nicht berühren. Aber wie gesagt, ich habe niemanden, der bei mir aufräumt. Das müsste ich selber tun, und das tue ich dann vielleicht alle paar Jahre mal. Und dann kann man sich ja vorstellen, was sich da so ansammelt. Aber auch die Unordnung hat eine gewisse Ordnung. Ich finde dort schneller Dinge, als wenn ich jetzt aufgeräumt habe.
Wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, wer hat Sie geprägt, was ja, Lesen und Schreiben betrifft?
Eindeutig meine Mutter. Also gut, mein Vater war selten da, der war an der Universität in Halle. Meine Mutter hat in der Schokoladenfabrik gearbeitet, nur halbtags. Und die hat mir dann nachmittags das Lesen und Schreiben beigebracht. Also mit 6 Jahren konnte ich schon lesen und auch, ich habe auf der Schreibmaschine schon rumgetippt. Ne? Also,
der Erika?
Ja, das war eine Erika Reiseschreibmaschine. Die hatte ich lange, also noch bis in die 90er Jahre hinein. Und das war eben, das führte dazu, dass ich, als ich eingeschult wurde, mit 7, war noch sehr spät, eigentlich schon alles konnte, mich in der Schule nur noch gelangweilt habe und die Lehrer geärgert habe.
Was ist Ihr erstes bewusstes Leseerlebnis, welches Buch, was Sie denken, das ist auch heute noch etwas, was Kinder oder Jugendliche lesen sollten?
Naja, wir hatten, auch in der DDR hatten wir Comics. Wir haben das nicht so genannt und ich wusste auch gar nicht, dass das sowas ist. Ne? Aber Dick und Duck und Ritter Runkel und die ersten Hefte, ich meine, die sind erschienen, bevor ich geboren war, aber die habe ich mir dann besorgt, die waren vergriffen, da sind die nämlich in die Zukunft geflogen. Das waren also so frühe Science-Fiction-Hefte, aber als Comic gezeichnet. Ich glaube, das war mein erstes großes Leseerlebnis. Bei meinem Vater im Regal standen natürlich auch Dostojewski und Goethe und sowas. Und da habe ich auch mal reingeguckt, aber es war also stinklangweilig.
Das war dann sicher nur altersbedingt, denn inzwischen beschäftigen
ja,
Sie sich ja mit solchen
Sachen. Ja, also um das jetzt nochmal an alle jungen Leute zu sagen, Goethe ist hochspannend, wenn man sich da mal richtig drauf einlässt. Also Faust ist ein Thema, da geht es ja mit dem Teufel zu. Und Faust bringt ja mehrere Menschen um und macht seiner Geliebten ein Kind, die dann ihr Kind tötet aus Verzweiflung, weil er sie verlassen hat und so. Da ist eigentlich alles drin. Also das glaubt man ja nicht, ja? Goethe ist sowas von zeitgemäß.
Nur in der Sprache ist es für Jugendliche oft schwierig durchzuhalten, das in der alten Sprache zu lesen.
Naja, weil man die Frage stellen muss, haben die jungen Leute überhaupt noch eine Sprache? Also schreiben können sie ja zum Teil nicht mehr. Ne? Sie schreiben ja nur noch Worte, alles klein und abgehackt und der Rest macht dann der Algorithmus. Und das prägt natürlich auch dann die Sprache. Also sie ist doch so, wenn man viel liest, hat man einen größeren Wortschatz, als wenn man nicht liest. Und wenn man sich jetzt nur noch auf die Internetmedien konzentriert, dann wird die Sprache noch ärmer, dann irgendwann fängt man an zu stammeln. Aber ich hoffe, dass das nicht die Tendenz wird. Dafür gibt es ja auch Lehrer und da gibt es ja auch noch clevere Schüler, die auch wieder Schreibwerkstätten machen, die selber schreiben wollen und die plötzlich wieder die Liebe an der Sprache entdecken. Also es gibt immer ein Auf und Ab. Und das, was vielleicht jetzt im Moment zu viel ist, das Digitale, das wird irgendwann wieder abgelöst durchs Analoge, weil die Leute auch wieder vielleicht mit der Hand schreiben wollen oder irgendwas machen, was auch körperlich anstrengt. Ich habe da ehrlich gesagt keine großen Ängste.
In Thüringen gibt es ja die Möglichkeit in den Grundschulen, Schreiben nach Hören. Glauben Sie, dass das Schreibenlernen für die Kinder, das richtige Schreibenlernen für die Kinder dadurch vereinfacht wird? Oder kann es passieren, dass dadurch eigentlich auch Leser, die eigentlich eine Leselust entwickeln könnten, verloren gehen?
Also ich bin da jetzt nicht firm. Also ich muss auch vorsichtig sein, weil sich damit ja Pädagogen beschäftigen. Und das sind ja Leute aus irgendwelchen Kultusministerien, die da jahrelang gearbeitet und promoviert haben. Und die dann von einem Tag zum anderen auf die Idee kommen, Kinder sollen erstmal so schreiben, wie sie es hören oder wie sie denken. Also falsch. Und das kann man dann irgendwann korrigieren. Das ist für mich die größte Schnapsidee. Also da muss man nicht studieren, da muss man nicht im Kultusministerium sitzen, um sowas auszubrüten. Das ist einfach Schwachsinn.
In welchen Fächern waren Sie in der Schule gut oder sehr gut?
Das Schlimme ist ja, dass ich in allen Fächern sehr gut war. Leider habe ich es nicht geschafft, das bis ins Abitur zu retten. Ich hatte dann in der 12. Klasse tatsächlich eine 2 auf dem Zeugnis. Da habe ich mich unglaublich geärgert, auch noch in Mathe. Also ich habe ja vorhin die Geschichte vom Rechenschieber gelesen, da weiß man ja auch, woran es gelegen hat. Aber das hing auch ein bisschen mit meiner Mutter zusammen, die einen Ehrgeiz in mir geweckt hat, der war vielleicht auch nicht mehr ganz gesund. Ne? Also sie hatte mal gefragt, wenn ich meine 2 nach Hause gebracht hatte, was hatte Schüler so und so, also der andere, der noch sehr gut war. Und wenn der eine 1 hatte, der jetzt versagst du, also jetzt wirst du schlecht. Und da musste ich mich wieder auf den Hosenboden setzen. Aber das klingt jetzt so, als wäre ich ein Streber gewesen, das stimmt nicht. Also ich habe ja Leistungssport gemacht, schon als Schüler. Und ich habe sehr, sehr viel gelesen, nicht Goethe, sondern Science Fiction. Sie hieß damals utopische Literatur oder wissenschaftlich fantastische Literatur zu meiner Zeit. Ich habe eigentlich ja auch mein Leben ausgelebt als junger okay. Mensch. Aber dieser Ehrgeiz, der begleitet mich jetzt auch bis ins Alter. Und das ist auch manchmal gut und manchmal auch nicht so gut.
Mit welchen Schriftsteller oder welcher Schriftstellerin der Vergangenheit hätten Sie sich gerne für ein Gespräch getroffen?
Ja, mit Erwin Strittmatter, den ich sehr verehrt habe, habe ich mich ja getroffen. Ich habe ihn auch mal in Schulzenhof besucht. Dann habe ich aber über Anna Segers promoviert und die wollte ich unbedingt noch treffen. Das hat aber nicht mehr geklappt. Die ist dann gestorben in den 80er Jahren. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe auch ihren hessischen Dialekt, also wenn sie gelesen hat, so Mainzer Dialekt, ja, das habe ich sehr geliebt und es hat so was ganz Eigenartiges. Und diese Frau, die ein ganz bewegtes Leben hatte, jüdische Eltern, musste auch, weil sie sich mit den Kommunisten solidarisiert hat, vor den Nazis fliehen, war dann in Mexiko auf einer großen Irrfahrt zunächst mit dem Schiff, dann in Mexiko gelandet, hatte dort einen schweren Unfall, wo man heute noch nicht weiß, ob es nicht ein Mordversuch war. Kam die DDR zurück, also in die dann schon gegründete DDR, wurde Vorsitzende des Schriftstellerverbands und ihr Schreiben wurde immer schlechter. Die hat versucht, irgendwie das als Schriftstellerin zu realisieren, was der sozialistische Staat verlangt hat. Und da war sie nicht mehr die große Autorin für mich. Und sie hatte auch große Angst. Man muss überlegen, da war ja Stalin noch an der Macht. Und da gab es die Säuberung in Kreisen der Funktionäre. Und das hat sie alles miterlebt und sie hat dazu geschwiegen. Und dazu hätte ich sie auch gerne mal gefragt, was die Ursache dieses Schweigens gewesen ist. Das habe ich leider nicht geschafft.
Wer liest Ihr Manuskript zuerst?
Ich selber. Also ich lese das immer wieder und ich bin ja so ein Mensch, der also das nicht einmal schreibt, sondern 10-mal, 12-mal. Also auch diese kurzen Geschichten, ja, Dinge, die wir vermissen werden, die sind ja manchmal nur 2 Seiten lang. Da feile ich dran und da, ja, es muss einen Klang haben, das muss musikalisch sein, wenn man es liest, es muss Witz haben, selbstverständlich. Es darf nicht zu platt sein. Da bin ich mein erster Leser und Kritiker und schärfster Kritiker wahrscheinlich. Und dann habe ich aber gemerkt, es ist jetzt nicht so wichtig, dass es jemand anderen zum Lesen gebe, sondern ich muss es mal laut vorlesen vor Leuten. Und da merke ich schon beim Lesen und an den Reaktionen der Zuhörer, ob was stimmt, ob was gelungen ist oder ob da irgendwas holpert. Und das ist mir ganz wichtig. Also Texte, deshalb kann ich auch diesen Lesungen im Internet nichts abgewinnen. Also man liest jetzt hier, wie ich jetzt hier sitze, in so ein komisches Mikrofon rein, aber weiß ja gar nicht, wer da mal zuhören wird. Ja? Also mir ist es lieber, die Leute sitzen um mich herum, ich kann denen in die Augen gucken und die auch mir. Und dann merken sie nämlich auch, wann ich schwindle. Also ich meine, Schreiben ist ja nicht nur Wahrheit sagen, sondern man erfindet ja auch Dinge und macht sich manchmal schlauer, als man ist.
Liebe Hörer, ich sitze mit Herrn Quilic im Tonstudio Ihnen gegenüber. Ich habe bis jetzt keine Mimik gesehen, die mich vermuten lässt, er schwindelt.
Danke sehr. Aber ja, ich sitze hier auch ein bisschen versteckt hinter dem Mikrofon.
Bitte verenden Sie mal die Sätze. Ein guter Tag für mich ist,
wenn ich am Abend viel geschafft habe.
Kein Verständnis habe ich
Für Schluderei in der Sprache und für Unpünktlichkeit.
Träume sind?
Träume sind mein Brot. Also ich meine, ich schreibe ja Dinge, die nicht unbedingt schon da sind, sondern die ich mir wünsche.
Welches Buchprojekt haben Sie gerade?
Ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf. Ich wandere ja gerade mit den Thüringer Förstern durch den Wald. Dem Wald geht es nicht gut, das haben wahrscheinlich schon die meisten gemerkt. Ich will wissen, warum und wie der Wald in 20, 30 oder 50 Jahren aussehen wird.
Haben Sie ein Lebensmotto, eine Lebensphilosophie?
Ach, da muss ich erst mal drüber nachdenken. Nee, eigentlich nicht.
Dann die letzte Frage. Was ist für Sie schwerer? Anfangen oder aufhören?
Alter, das ist die beste Frage, die ich heute höre. Die ist großartig. Also der Anfang ist immer schwer. Das Aufhören kann schwer sein, wenn man richtig drinsteckt in einem Stoff und vielleicht auch mehr erfahren hat, als man in einem Buch unterkriegt. Und man muss ja auch dran denken, das soll ja jemand lesen, man will ja auch jemanden da nicht überfordern oder manchmal ist man aber auch froh, wenn man am Ende ist, weil Schreiben ist ja nicht nur Lust und Freude und Spaß, sondern Schreiben ist Mühe und kann auch zur Last werden. Es gibt auch Schreibblockaden und da möchte man am liebsten sofort aufhören. Aber da muss man dann auch stark sein und weitermachen.
Danke für das Gespräch.
Ich danke auch.